Willkommen zu einer weiteren Folge Geschichten aus der Schwemme, dem Podcast rund um die Schwemme in Halle-Saale von und mit Aktiven des Schwemme e.V. 2019 wurden in unserer Schwemme unter einem Dielenboden viele Fragmente von verschiedenen Getränkeetiketten gefunden. Diese stammen aus dem 20. Jahrhundert und es konnten 5 Motive rekonstruiert werden. Wie das vor sich ging und was das alles mit unserem Haus am Fluss zu tun hat, erfahrt ihr im heutigen Podcast mit Feline Schneider. Feline ist Papierrestauratorin und stellt ihre Arbeit zu den rekonstruierten Etiketten ab Ende April im Schaufenster des Arbeitskreis Innenstadt im Herzen von Halle aus. Später zieht die Ausstellung dann in unser Schwemmeschaufenster, um dort zu sehen zu sein. Unter dem Titel 500 Papierschnipsel und 6 Getränkeetiketten erhaltet ihr Einblicke in diesen besonderen Fund in einer der Geschossdecken, die wir im Sanierungsprozess erfolgreich sichern konnten. Schaut also gerne bei eurem nächsten Spaziergang vorbei, denn die Ausstellung ist zu jeder Zeit von außen zugänglich. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Eintauchen in eine weitere Geschichte aus der Schwemme. Herzlich willkommen, liebe Feline, im Schwemme-Podcast. Ja, ich würde direkt mal einsteigen. Kannst du uns sagen, wer bist du denn und was bewegt dich derzeit?
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Feline Schneider. Als erstes bin ich Buchbindergesellin und dann studierte Papierrestauratorin mit dem Abschluss Bachelor of Arts. Und um zur Frage zu kommen, was mich gerade so bewegt. Also ich bin gerade in der Abschlussphase meines Studiums, das 5 Jahre gedauert hat, was ich an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart absolviert habe. Und mein Studiengangsname ist ziemlich lang, den sage ich jetzt ein einziges Mal. Das ist Konservierung und Restaurierung von Kunstwerken auf Papier, Archiv und Bibliotheksgut. Und jetzt ist sozusagen das letzte halbe Jahr angebrochen, in dem ich meine Masterarbeit schreiben werde und dann also am Ende Papierrestauratorin mit dem Abschluss Master of Arts bin. Und daran schließe ich auch so ein bisschen die Frage an, was mich beschäftigt, nämlich was kommt danach? Was wird die berufliche Zukunft für mich bringen? Da bin ich jetzt natürlich auch schon dabei, Bewerbungen zu schreiben und zu schicken und habe auch jetzt demnächst auch wieder ein Vorstellungsgespräch. Das ist also das Aktuelle, was mich gerade bewegt. Und auch so ein Hinblick auf die Partnerschaft, die ich führe, dass man versucht, sich ein bisschen mehr aufeinander zuzubewegen, weil er eben in Halle lebt und ich jetzt noch in Stuttgart bin und da man versucht, irgendwie sich mehr in der Mitte zu treffen, wenn das beruflich vereinbar ist.
Das ist ja bei so einem speziellen Studiengang sicherlich auch so eine Sache. Den wird es ja nicht überall geben. Da ist Stuttgart sicherlich schon eine ganz besondere Adresse dafür.
Ja, es gibt tatsächlich nur 3 Orte in Deutschland, wo man das studieren kann. Ich habe mich bei 2 beworben davon, in Köln und in Stuttgart. Und die Entfernung ist bei beiden von Halle nicht wirklich jetzt groß unterschiedlich. Deshalb gab es da nicht so die Auswahl tatsächlich.
Du kommst aber ursprünglich aus Halle oder was verbindet dich hier mit der Stadt?
Also ich bin gebürtige Hallenserin tatsächlich. Als ich mich jetzt hier vorbereitet habe, ist mir so eine Anekdote eingefallen. Letztes Jahr gab es ein Netzwerktreffen von den Stadtforen in Mitteldeutschland, wo ja auch der Arbeitskreis Innenstadt teilgenommen hat und auch maßgeblich das mitorganisiert hat. Und da war jemand vom Stadtforum Gotha, der eben gefragt hat, wo ich herkomme. Als ich gesagt habe, aus Halle, hat er gesagt, ah, dann bist du, wie nennt man das, eine Hallorenkugel? Und er meinte aber, also es gibt so ein bisschen den Running Gag, die Unterscheidung zwischen Halloren, Hallensern und Halunken. Die Halloren sind ja eigentlich die über mehrere Generationen schon in Halle leben und das auch nachweisen müssen, um aufgenommen zu werden, also in diesem Kreis. Und die Halunken sind ja die Zugezogenen, die gar nicht selbst aus Halle stammen. Und ich bin weder das eine noch das andere, ich bin einfach nur Hallenserin.
Ich würde mich an dieser Stelle dann mal als Halunken outen, aber bin damit auch ganz zufrieden.
Es ist ja auch mehr so umgangssprachlich. Es ist eher scherzhaft gemeint, sag ich mal. Ja, und daraus ergibt sich natürlich mit der Stadt, bin ich in erster Linie verbunden durch meine Familie, die hier im größten Teil noch wohnt und eben auch mein Lebenspartner. Und von der Schule her sind tatsächlich nur noch wenige vom Freundeskreis jetzt übrig. Das ist mehr so ein bisschen weiter verstreut, um Halle drumherum, sage ich mal. Und dann natürlich vom Arbeitskreis Innenstadt, weil ich ja das direkt nach der Schule das freiwillige Jahr in der Denkmalpflege gemacht habe und seitdem mit dem Arbeitskreis Innenstadt auch verbunden. Da ist tatsächlich auch der Podcast mir eine große Hilfe, weil ich jetzt von Stuttgart aus mich jedes Mal sehr freue, die Stimmen zu hören, die mir so vertraut sind und irgendwie mir so ein bisschen Halle ein Stück näher zu bringen.
Super, also wenn das auch eine Option ist, mit der wir Leute an die Schwemme wieder mehr binden können, die irgendwie mal in die Ferne gegangen sind, ist das natürlich auch toll. Du hast gerade schon das Thema Denkmalpflege erwähnt. Was begeistert dich denn daran?
Also ich bin ja relativ spät dazugekommen, also direkt nach der Schule, weil ich nicht genau wusste, was ich nach der Schule machen möchte und habe erstmal das freiwillige Jahr genutzt, um mich zu orientieren. Und das Erste ist tatsächlich, dass diese Begeisterung ansteckend ist. Also im Arbeitskreis Innenstadt ist es so, jeden Donnerstag gibt es eine Sitzung und danach wird immer noch in die Kneipe gegangen. Und das allererste Mal, wo ich da mit bin, haben die sich in der Kneipe über, da war gerade der Tag des offenen Denkmals in Planung zum Thema Bohlenstuben. Und dann haben die sich über Bohlenstuben unterhalten und darüber, wie toll die Räume mit Holz ausgekleidet sind und wie wahnsinnig aufwendig das gewesen sein muss, die riesen Deckenbalken mit einem unglaublichen Durchmesser da reinzubekommen und zu verarbeiten. Und also ich kannte das vorher nicht. Ich dachte immer, in der Kneipe unterhält man sich über Fußball oder sowas. Und das war so eins der Schlüsselerlebnisse, wo ich gemerkt habe, das fasziniert mich und das steckt auch an, diese Begeisterung. Ja, eben auch diese, was ich gerade angesprochen habe, diese Ehrfurcht irgendwie auch vor diesem alten Handwerk. Und die trägt sich natürlich jetzt auch weiter in dem Beruf, in dem ich bin, dass ich als Restauratorin ja auch für den Erhalt von Kulturgut zuständig bin und auch dort diese Ehrfurcht habe vor dem, was einmal geschaffen wurde und was ich erhalten darf. Der andere Aspekt ist natürlich, dass etwas mit den Händen zu schaffen. Also ich habe ja angefangen, wie gesagt, in der Denkmalpflege eher vom Bauwerk her, bei Arbeitseinsätzen mitgeholfen und am Ende des Tages zu spüren, auch körperlich, man hat was erreicht und geschafft. Das hat mir gefallen und das habe ich ja jetzt in der Restaurierung auch, dass ich etwas mit den Händen arbeiten kann, um das Kulturgut eben zu erhalten.
War denn dein freiwilliges soziales Jahr damals auch schon in der Schwemme oder wo bist du da so unterwegs gewesen?
Also ich habe mein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege 2012 gemacht bis 2013 und da war die Schwemme, also das Objekt gab es natürlich schon, aber noch nicht den Schwemme e.V. Und zu meiner Zeit war tatsächlich auch die Arbeitseinsatzzahl sehr begrenzt. Also der Arbeitskreis Innenstadt hat sich ja so in den Ende 80er gegründet und dort auch viele Arbeitseinsätze mit organisiert, weil dort ist auch noch einfacher war, in die Gebäude zu kommen, weil die Besitzerverhältnisse auch nicht so ganz klar geregelt waren. Es gab nicht so viel Bürokratie. Man ist einfach reingegangen und hat Giebel aufgemauert oder solche Dinge. Das gab es halt zu meiner Zeit leider nicht mehr. Deswegen, die Arbeitseinsätze habe ich mir dann auch so ein bisschen parallel zum Beispiel im Peisitzhaus gesucht. Da habe ich dann mitgemacht, auch immerhin 5 Jahre, bis ich dann nach Stuttgart gegangen bin. Durch den Arbeitskreis Innenstadt bin ich dann eher zum Schwemme e.V. gekommen, weil ich natürlich dann miterlebt habe, wie das Gebäude so ein bisschen auf die Agenda kam und der Verein dann gegründet werden sollte. Habe auch den Brand leider gesehen. Also das war zu der Zeit, wo ich die Lehre gemacht habe, so Buchbinderin. Kann ich mich noch genau erinnern, dass ich da, die war in Thüringen, die Lehre, und ich bin aber so 3 von 4 Wochenenden immer nach Halle gekommen und komme halt vom Bahnhof Richtung Heide Süd und sehe diese Rauchwolke aufsteigen. Und wir haben uns schon gefragt, was brennt da in der Innenstadt, und kommen immer näher und sehen, oh nein, die Schwemme brennt. Wir haben es beide so gleichzeitig gesagt. Ich kenne sozusagen die Stunde Null von der Schwemme und war dann auch bei dem ersten Arbeitseinsatz mit dabei. Und wo ich dann nach Stuttgart bin, habe ich eben weniger bei den Arbeitseinsätzen dabei sein können, aber versuche halt irgendwie in dem, was möglich ist für mich, vielleicht auch aus restauratorischer Sicht zu helfen, beizutragen.
Wir können ja auch noch mal ergänzen, dass das große Ansinnen vom AKI Ja, tatsächlich ist die Denkmale der Stadt, die auf der roten Liste stehen, zu retten, zu erhalten und da wieder den Aufbau anzuregen und auch entsprechend zu vermitteln, wenn es da mit Eigentümerinnen vielleicht Probleme geben sollte. Das ist ja durchaus eine schöne Sache und zum Glück werden es ja auch immer weniger, weil viele schon gerettet wurden. Heute soll es ja vorrangig um die Etiketten gehen, die in der Schwemme 2019 gefunden wurden. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie ist das denn passiert? Wie findet man sowas und was denkt man sich da im ersten Moment dabei?
Also bei dem Fund selbst war ich leider nicht dabei. Das war aber doch 2019, muss ja dann die Zeit gewesen sein, wo ich schon in Stuttgart war, aber ich war dann wahrscheinlich mal zu einer Sitzung in Halle. Und dann wurde mir halt erzählt, ja, wir haben bei einer Räumungsarbeit, und zwar wurde die Dielung im Wohnhaus freigelegt, aber von unten her, also vom Geschoss, was drunter war, wurde die Unterdecke abgenommen. Und da kamen also diese Etiketten ganz zerknüllt in Fragmenten zum Vorschein und wirklich eine Unmenge. Und die hat man natürlich erstmal gesichert und mir dann so gezeigt. Und hier, du bist doch Papierrestauratorin. Kennst du dich damit aus? Was würdest du denn damit machen? Ja, so wurde das dann auf mich zugetragen. Und ich habe es wiederum dann weiter an den Studiengang getragen und gefragt, ob ich das im Rahmen einer Projektarbeit bearbeiten kann, weil man immer pro Semester ein Objekt hat eigentlich. Bei mir war es ja dann ein Konvolut an Objekten. So ist das meine Projektarbeit geworden.
Wenn du sagst, sie waren da zerknüllt, kann man sagen, warum die da waren? Wurden die irgendwie als Füllstoff genutzt?
Vermutlich. Also wir wissen es ja nicht genau, aber das ist auch das, was zum Beispiel Henrik vermutet. Also vielleicht nicht mal unbedingt als Dämmung, aber ja, also es war auf jeden Fall nicht unbedingt gewollt, glaube ich, dass man sie da auf diese Weise archiviert, ja eigentlich. Ne? Sie sind uns ja auf diese Art erhalten geblieben.
Irgendwie auch ja, Glück im Unglück, ne, dass wir auch Brand und alles Mögliche dadurch auch überstanden haben, obwohl wir ja auch sagen können, es hat ja nicht die ganze Schwemme gebrannt, sondern nur ein kleiner Teil zum Glück, dass nicht das ganze Gebäude Feuer gefangen hat. Was ist denn da das Spannende, das Besondere an diesen Etiketten? Was zeigen die eigentlich?
Vielleicht nochmal allgemein, was das Spannende ist, passt gerade ganz gut. Das sind ja sogenannte Ephemera und das ist eine Gruppe von Kulturgut, kann man sagen, die eigentlich nur für einen Anlass hergestellt werden. Also zum Beispiel Fahrkarten, Eintrittskarten, Plakate, Werbung, aber auch Verpackung im weitesten Sinne, wo ja die Etiketten dazugehören. Und solche Ephemera sind einfach nicht so oft erhalten, weil sie ja, wie gesagt, nur für einen Moment hergestellt werden und dann wirft man sie ja eigentlich weg. Das heißt, schon allein, dass sie erhalten sind, ist was Besonderes. Also im Hinblick auf für die Schwemme gab es zwar Flaschen auch, die gefunden wurden, also sogar auch mit Prägung im Glas selbst, aber eben nicht Etiketten. Es gab wohl eine Anzeige mal, eine Werbeanzeige, aber ansonsten halt wusste man gar nicht, wie die aussahen. Und deswegen sind die also als Quelle für diese Geschichte des Hauses oder auch der Brauereigeschichte allgemein sehr wertvoll, weil die ihre Aussage mit sich tragen.
Kannst du ein bisschen genauer sagen, von wann diese Etiketten eigentlich sind?
Ja, also man kann da von verschiedenen Seiten rangehen. Zum einen von der Drucktechnik her. Das ist ja auch was man im Studium lernt, dass man versucht, die verschiedenen Techniken abzulesen von den Objekten. Und hier handelt es sich um Farblithografien. Und die klassische Lithografie wurde ungefähr 1790 entdeckt durch Alois Senefelder, dann eben weiterentwickelt, wurde deswegen auch mehrfarbig gedruckt. Ungefähr ab 1830 waren dann also technisch einwandfreie Farblithografien möglich. Das ist also ein Punkt, wo man so ungefähr datieren könnte, von wann es ist. Der Offset-Druck, der danach kam, mit dem unsere heutigen Zeitungen gedruckt werden, der kam so ab 1907. Also da hat man schon mal so ungefähr um die Jahrhundertwende könnte es gedruckt worden sein. Und das passt auch zum Stil. Die sind ja so von den Umrankungen und den Motiven darauf sehr am Jugendstil orientiert. Also man hat diese Hopfendollen drauf und die Gerstenähren an der Seite und natürlich den Pelikan oben drüber. Und auch die Schrift hat halt diesen klassischen Jugendstil-Schnitt. Also das passt dann auch wieder in die Datierung. Und inhaltlich kann man noch sagen, unten drunter steht ja immer Heinrich Müllers Witwe. Das heißt, man kann ja anhand von Archivalen nachschauen, wann der Besitz von Heinrich Müller auf seine Frau übergegangen ist. Also Heinrich Müller ist 1888 gestorben. Und danach wurde eben unter dem Titel seiner Frau die Brauerei weitergeführt. Und es muss also dann nach 1888 passiert sein. Von da können halt die Etiketten stammen.
Was gab es denn damals eigentlich für Biere oder für Getränke? Welche Etiketten konntest du da rekonstruieren?
Genau, dazu habe ich auch in einem Aufsatz aus Mitte der 90er von Detlef Wulff eine gute Zusammenfassung gefunden. Und da stand auch drinne, dass um die Zeit, also so Ende 19. Jahrhundert, ein Karamellbier, also eigentlich ein Malzbier, auf den Markt kam. Und das fand wirklich reißenden Absatz. Es wurde sehr gut angenommen. Im Zuge dessen hat man auch, weil die Konkurrenz natürlich immer größer wurde, den Pelikan als Wahrzeichen und als Schutzmarke eingeführt. Also bei den zwei anderen Bieretiketten, die ich noch rekonstruiert habe, gibt es ja einmal Pelikan-Pilsner und Schwemme-Pilsner. Und wahrscheinlich ist dann das Pelikan-Pilsner, nachdem dieser Pelikan zur Schutzmarke geworden ist, umbenannt worden. Was hatte ich noch? Zwei Brausen. Einmal eine Himbeerbrause und einmal eine Zitronenbrause, künstlich hergestellt. Es war damals noch wert, nochmal betont zu werden, obwohl man ja heute genau das Gegenteil eigentlich immer draufschreibt, aber damals war das was ganz Besonderes, künstlich hergestellt.
Spannend. Ich mir das so vorstelle, ne? So eine Brauerei, dass die dann eben auch noch Brause, wahrscheinlich um das Repertoire ein bisschen zu vergrößern und unter ihrem Label, dem Pelikan, dann entsprechend auch unter die Leute zu bringen. Das Schöne ist ja auch, dass der Pelikan, der auf diesen Etiketten drauf ist, genau der gleiche ist, der bei uns an der Südseite in Form eines Reliefs angebracht ist. Darüber haben wir ja in der letzten Podcast-Folge auch schon einiges lernen können. Wie groß muss ich mir dann diese Etikettenschnipsel vorstellen? Waren das, also hat man schon erkannt, da ist ein Etikett dahinter oder war das auch erstmal unklar? Im Vorgespräch hast du ja schon gesagt, das war eine unheimliche Puzzlearbeit. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie das so funktioniert hat.
Wie groß waren die? Also nur so ein paar Zentimeter, würde ich sagen, waren die immer groß. Also ich habe ja dann auf dem Poster, kann man es dann auch lesen, also auf den Ausstellungstafeln, ungefähr 500 Stück davon. Und man hat ja schon auch dann Teile der Schriftzüge lesen können. Dann war eigentlich auch aufgrund der Menge schon klar, dass man da irgendwie ein digitales Verfahren dazuziehen muss, weil man das einfach bei 500 Teilen sehr schlecht nur mit menschlicher Kraft schaffen kann. Ich habe dann ein Praktikum machen dürfen bei der Musterfabrik Berlin, muss aber vorab sagen, das, was ich dort gemacht habe, sind keine restauratorischen Arbeiten. Also das sind eigentlich Arbeiten, die eben abgegeben werden an externe Dienstleister, also in dem Fall eine Musterfabrik. Wenn ich jetzt in einer Bibliothek gearbeitet hätte, dann hätte ich halt das vergeben und hätte vielleicht nur ein paar Auflagen gemacht, wie die damit umgehen können, damit es keinen weiteren Schaden nimmt. Dafür ist dann die Restauratorin zuständig oder auch für die Verpackung. Ich habe mir dann auch eine Verpackung überlegt. Und in dem Fall habe ich eben das noch ein bisschen vorbereitet. Ich habe zum Beispiel, also als erstes natürlich dokumentiert. Das ist immer der erste Schritt, den man in der Restaurierung macht, Fotos gemacht und dann mir eine Verpackung überlegt und dann die aber auch plangelegt. Das heißt, ich habe sie leicht gefeuchtet mit gasförmigem Wasser und dann ein bisschen beschwert, sodass also die ganzen Knicke ein bisschen ausgeglichen wurden. Und es waren ja auch Teile verdreht, sodass also diese Bildschicht immer auf einer Seite zu sehen war. Und von dem eigentlichen Prozess muss ich sagen, ich bin weder Ingenieur noch Informatiker, die also dort in der Musterfabrik arbeiten und den meisten Teil der Arbeit übernommen haben. Da kann ich also nicht dahinter steigen und erklären.
Also das wurde sozusagen mit Hilfe von Technik dann auch zusammengefügt. Man hat dann nicht selbst die Teile zusammengeschoben, sondern das hat dann KI oder irgendwas übernommen und rausgefunden, dieser Schnipsel passt farblich zu dem und da bastelt man jetzt dieses Etikett raus und nicht das andere. Oder das musste man schon zusortieren dann.
Also ich habe es beschrieben als Laie mit digitalem Puzzeln. Ja. Ich glaube, da kann man sich ganz gut was drunter vorstellen. Also von Musterfabrikseite wird es halt technisch ausgereifte Rekonstruktionsmethode. Aber ich glaube, so als Laie kann man sich unter digitalen Puzzeln ganz gut was vorstellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild, was ich zeichnen kann. Also ich bin reingekommen mit 500 Teilen und bin am Ende des Praktikums, was 4 Wochen gedauert hat, rausgegangen mit digital gepuzzelten, rekonstruierten Etiketten.
Und dieser Vorbereitungsprozess, hast du ja gerade schon beschrieben, der war ja auch sehr aufwendig. Wie lange dauert sowas?
Ja, vor allem, was man vielleicht auch immer ein bisschen vergisst, wenn man jetzt hört, RestauratorInnen, da denkt man immer erst, die arbeiten irgendwas mit den Händen, aber wir arbeiten vorher auch ganz viel mit dem Kopf. Das heißt, man muss sich erstmal überlegen, was benutze ich für eine Technik. Also in dem Fall habe ich mich ja für so eine indirekte Befeuchtung eigentlich entschieden. Also ich habe jetzt nicht Wasser drauf gesprüht, sondern eben mit Wasserdampf gearbeitet. Und das sind alles so Sachen, die muss man sich vorher erstmal überlegen. Wie mache ich den Aufbau von diesem Behältnis, wo ich das dann befeuchte und hinterher dann planlege? Tatsächlich, das habe ich jetzt gar nicht alles mit eingerechnet. Das sind nochmal natürlich etliche Wochen, also das Planen und dann das Befeuchten selbst. Das hat, glaube ich, 2 bis 3 Tage gedauert, würde ich jetzt mal schätzen. Ist aber immer ein bisschen schlecht nachzuvollziehen, weil ich habe das natürlich nicht alles an einem Stück gemacht, sondern irgendwie neben meinen anderen Projekten, die ich im Studium hatte, noch so mit reingeschoben. Ja, so einige Wochen. Und wie gesagt, hinterher ist man ja dann auch nochmal beschäftigt. Ich habe ja dann noch Teile montiert, die dann auch in der Ausstellung zu sehen sind und 2 Montierungspakete gemacht und die Verpackung hergestellt. Das sind dann doch nochmal einige Wochen, die zu den 4 Wochen Praktikum von dem digitalen Puzzeln dazukommen.
Ja, da sind wir unheimlich dankbar, dass du auch diesen Schatz aus der Schwemme für uns mit geborgen hast und gesichert hast. Du hast die Ausstellung jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wo kann die denn besichtigt werden und wie findet man da einen guten Weg hin?
Ich mache jetzt eine Probeinstallation. Erstmal im Arbeitskreis Innenstadt, also in der Schmerstraße 25, in dem Schaufenster. Und werde es dann dokumentieren und danach soll es dann in das Schaufenster vom Schwemme e.V., also an der Schwemme 1, eingebracht werden und dort gezeigt werden. Und das wird natürlich vorher auch in den Medien noch natürlich bekannt gegeben, wann das ist.
Auf jeden Fall. Wir packen das auf jeden Fall in unser Schwemme-Blog und werden es auch über unsere sozialen Medien kommunizieren. Und das Coole an dem Schwemme-Schaufenster ist, dass es eben straßenseitig ist. Das heißt, selbst wenn wir keine öffentlichen Veranstaltungen haben, kann man sich da dann in naher Zukunft die rekonstruierten Etiketten mal angucken und auch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie der Weg dahin war.
Es gibt ja auch noch Videos dazu, zu den restauratorischen Schritten, die ich da gemacht habe. Da habe ich noch ein paar Videos gemacht, die das Ganze dokumentieren und diese Ausstellungstafeln und die originalen Fragmente und eben auch die rekonstruierten Teile.
In den Shownotes findet ihr dazu dann auch weitere Informationen und wir verlinken das natürlich auf jeden Fall. Ja, vielen herzlichen Dank für all diese Einblicke zu den Etiketten. Jetzt komme ich so ein bisschen zu unserer Endfrage, die ich jedem Gast hier im Podcast stelle. Was möchtest du denn dem Schwemme e.V. für 2022 mitgeben?
Corona hat ja in vielen Bereichen einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich wünsche dem Verein von ganzem Herzen, dass diese ganzen Veranstaltungen wieder stattfinden können, wie Ausstellungen, Konzerte, gastronomische Veranstaltungen mit tollen Formaten, sodass der Schwemme e.V. wieder öffentliche Aufmerksamkeit in der Hinsicht bekommt, weil ich gerade die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für extrem wichtig erachte, um das Projekt am Laufen zu erhalten und weiter hinauszutragen.
Vielen herzlichen Dank. In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf die Ausstellung im Schwemme-Schaufenster und deinen Besuch vor Ort demnächst. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Das war Geschichten aus der Schwemme, der Podcast des Schwemme e.V. in Halle mit Johanna Voll. Für mehr Informationen rund um die Schwemme und aktuelle Veranstaltungshinweise schaut auf schwemme.org vorbei. Auf Facebook und Instagram teilen wir regelmäßig Einblicke vom Baufortschritt. Folgt uns gerne auch dort.